Auch ich heiße euch herzlich willkommen zum Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr die Entscheidung getroffen habt, herzukommen. Und um Entscheidungen soll es heute gehen. Wir kennen doch sicher alle dieses Entweder-Oder-Spiel. Ketchup oder Mayo, Kaffee oder Tee und so weiter. Und lass uns das mal zusammen machen. Wenn ich das erste Wort sage für eine Hand und das zweite Wort für zwei Hände, dass ich das, dann kann man es besser übersehen, hat man bessere Übersicht. Und zwar erstmal Ketchup oder Mayo. Ketchup oder Mayo. Kaffee oder Tee? Kaffee. Da hinten sehe ich Tee. Tee für zwei Hände. Das zweite. Genau. Hund oder Katze? Ah. Also das, was du eher magst, ne? Pizza oder Burger? Cola oder Fanta? Berge oder Meer? Sommer oder Winter? Serie oder Film? Natürlich nehmen wir immer das, was uns am meisten gefällt. Und manchmal ist es vielleicht situationsabhängig. Vielleicht bei Ketchup oder Mayo hat man vielleicht bei Pommes lieber Mayo, bei was anderem vielleicht lieber Ketchup. Aber dennoch entscheiden wir uns immer wieder neu. Vielleicht fragen wir uns dann manchmal, was tut mir gerade gut? Wie oft kennen wir solche Entscheidungen aus unserem Alltag? Das lässt sich eigentlich gar nicht zählen, denn wir entscheiden uns ständig. Was frühstücke ich heute? Fahre ich heute mit dem Auto oder dem Rad zur Arbeit? Rege ich mich über diesen einen Mitarbeiter auf, der mir schon seit Wochen auf die Nerven geht? Oder begegne ich ihm liebevoll? Hupe ich den rücksichtslosen Fahrer vor mir an und schimpfe oder bleibe ich doch lieber ruhig? Schaue ich jetzt fern oder lese ich vielleicht besser in der Bibel? Gehe ich zum Gottesdienst oder genieße ich das schöne Wetter? Manche Entscheidungen lassen sich leicht treffen, andere nicht so leicht. Wiederum andere treffen wir, ohne nachzudenken, und wir machen es einfach, wie es gerade einfach passt. Doch Achtung! Es gibt auch Momente, in denen wir uns nicht so vorteilhaft entscheiden, wie wir es vielleicht gerne lieber wollten. Wenn ich zum Beispiel daran denke, dass diese eine Sache mir gerade gut tut, aber in Wirklichkeit schadet es mir gerade. Meldet euch mal, wenn ihr das nicht kennt. Ich kenne das sehr gut. Also ich habe oft Entscheidungen getroffen, die mit Gottes Willen überhaupt nicht einmal eingetrafen. War selbstsüchtig für meine menschlichen Bedürfnisse, die ich glaubte stillen zu müssen, wobei ich doch komplett übersah, dass es einen Gott gibt, der sie viel besser stillen kann. Die Konsequenz daraus, ich wendete meinen Blick von Gott ab und schämte mich, von seinem Angesicht zu treten und entfremdete mich dann davon ihm. Und ich möchte euch heute mit in meine Lieblingsgeschichte der Bibel mit hineinnehmen. Und zwar geht es um Jakob und seinen Zwillingsbruder Esau, die Kinder von Isaak, der Sohn von Abraham und Sarah war. Jakob war nämlich jemand, der sehr oft in seinem Leben sehr einnützige Entscheidungen traf. Fangen wir mit 1. Mose 25, Vers 27 an. Und als die Knaben groß wurden, also Jakob und Esau, Dankeschön. Als die Knaben groß waren, da wurde Esau ein tüchtiger Jäger, ein Mann des freien Feldes. Jakob aber war ein sittsamer Mann, der bei den Zelten blieb. Und Isaak hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret mundete. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Und Jakob kochte ein Gericht. Da kam Esau vom Feld und war erschöpft. Und Esau sprach zu Jakob, lass mich von dem roten Gericht dort essen, denn ich bin erschöpft. Da sprach Jakob, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht, denn Esau war nämlich der Ältere von den beiden, der ist als Erstes auf die Welt gekommen. Und Esau sprach zu Jakob, siehe, ich muss doch sterben, was soll mir das Erstgeburtsrecht? Jakob sprach, so schwöre mir heute, und er schwor ihm und verkaufte so dem Jakob sein Erstgeburtsrecht. Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Das Erstgeburtsrecht war kein grobloses Erbrecht, sondern umfasste drei wesentliche Privilegien. Das erste ist das doppelte Erbe. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel zwei Kinder, Esau und Jakob, in dem Fall sind, dann kriegt der Erstgeborene das Doppelte, also zwei Drittel, und der Zweite ein Drittel vom Erbe. Bei vier Kindern wäre das dann die Hälfte und die anderen beiden die das Viertel. Also so lässt sich halt ausrechnen, der Erstgeborene immer das Doppelte wie alle anderen. Das zweite Privileg war, das Familienoberhaupt zu sein. Und zwar übernahm der dann nach dem Tod des Vaters die Führung der Sippe und die Verantwortung für die Versorgung der Familie. Und das dritte war der geistliche Segen, also der primäre Empfänger des väterlichen Segens und galt auch als Träger der Verheißung Gottes für die nächste Generation. Und als Isaac, der Vater von Jakob und Esau, alt geworden war und auch nicht mehr genug sehen konnte, da holte er seinen erstgeborenen Sohn Esau zu sich und sagte ihm, er will ihn segnen, wenn Esau ihm jetzt noch ein Gras für ihn jagen geht und ihm ein Essen zubereitet, das, wie er es hat, liebt. Und Esau ist dann losgegangen, die Mutter Rebekka hat das gehört und ist dann zu Jakob gegangen, hat ihm gesagt, hier, ich habe gerade gehört, was dein Vater gesagt hat, komm, lass uns einen Plan machen, damit du den Segen bekommen kannst. Und den haben sie gemacht. Und dann gehen wir weiter auf 1. Mose 27, 14. Da ging er hin, also Jakob, holte zwei Ziegenböcklein und brachte es seiner Mutter. Und seine Mutter machte ein schmackhaftes Essen, wie es sein Vater gern hatte. Rebekka nahm auch die guten Kleider Esaus, ihres älteren Sohnes, die sie bei sich im Haus hatte, und zog Jakob, ihrem jüngeren Sohn, diese an. Aber die Felle der Ziegenböcklein legte sie ihm in die Hände, wo er glatt war am Hals, und sie gab das schmackhafte Essen und das Brot, das sie bereitet hatte, in die Hand ihres Sohnes Jakob. Das heißt, er hatte sich als Esau ausgegeben, der Vater konnte ja nicht gut sehen, so konnte er ihn hintergehen, ihn betrügen, indem er sich ausgab als Esau, und er bekam den Segen, dem eigentlich seinem älteren Bruder zustand. Die Segenslinie wurde also mit einem Betrüger fortgeführt. Was ich mich dann fragte, wie kann Gott das zulassen und das überhaupt segnen? Also Gott könnte doch eingreifen und sagen, ja, nö, den Segen gebe ich dir nicht, den gibt dir, das war dein Vater, aber den gebe ich dir nicht. Und er erscheint sogar Jakob im Traum und gibt ihm eine Verheißung vom großen Segen. Und da frage ich mich, wäre ich an Jakobs Stelle, müsste ich mich dann nicht krass bestätigt gefühlt haben in dem, was ich tat? Darüber habe ich mir Gedanken gemacht und habe gedacht, warum handelt Gott so? Aber wenn man weiterliest, sieht man, dass Gott Jakobs Taten trotzdem nicht unbeantwortet lässt. Denn sein Handeln hat noch schwerwiegende Konsequenzen. Denn weil Esau so sauer auf Jakob war und ihn sogar dafür umbringen wollte, für das, was er getan hat, musste Jakob knapp 900 Kilometer, ich habe mal auf Google Maps geschaut, wie weit die Entfernung war, 900 Kilometer zu seinem Onkel Laban im Südtürkei heute, musste dahin fliehen. 900 Kilometer, damals gab es noch keine Autos, keine Züge, keine Flugzeuge. Vielleicht hat er ein Pferd, weiß man nicht. Aber 900 Kilometer ist schon ein ganz Stück weg von seiner Familie, weg von allem, was ihm lieb ist. Was ich sogar noch kürzlich erfahren habe, er hat seine Mutter nie wieder gesehen, weil sie ja dann auch gestorben ist, bevor er wieder zurückkam. Das war auch so eine Konsequenz. Die Mutter, die er so lieb hatte, die ihn so lieb hatte. Er ist in ein fremdes Land, seine Familie, den Vater des seiner Mutter, und hat alles loslassen müssen. Das heißt, der Segen, den Gott versprochen hat, der war erstmal nicht sichtbar. Jakob durfte aber bei Loab Laban leben und bekam dann von ihm die Zusage, nachdem er gefragt hat, was willst du denn dafür haben, hat er gebeten, dass er seine Traumfrau bekommt, die Rahel. dafür 7 Jahre für ihn arbeiten wird. Und der Laban hat gesagt, ja okay, das passt. Die Zeit verging auch für Jakob im Nu, so wie die Bibel sagt, weil er sie sehr lieb hatte. Aber nachdem dann diese Jahre abgelaufen waren, wurde er selbst betrogen. Statt Rahel hat Laban ihm heimlich eine andere Tochter, und zwar die Lea, gegeben. Sein Onkel nutzte die Dunkelheit und die Verschleierung, die Tradition war zu der Zeit, aus, dass er in der Nacht die beiden gar nicht unterscheiden konnte. Und erst am nächsten Morgen hat er das dann gesehen. Und als er dann Laban zur Rede gestellt hatte, sagte dieser eben, dass er eben auch Rahel für weitere 7 Jahre geben wird. Dass er das einfach so hingenommen hat, frage ich mich auch. Aber Jakob musste ihr am eigenen Leib erfahren, wie es ist, betrogen zu werden. Jetzt hatte er wohl eine Ahnung, was er seinem Bruder und seinem Vater angetan hat. Er selbst spürte jetzt den Schmerz, den er auch seiner Familie angetan hatte. Das war auch möglicherweise der Grund, warum Jakob das einfach so hingenommen hat, das Schicksal. Vielleicht gab er für sich ja auch innerlich zu, war ich besser? Ich war selbst nicht besser, weiß man nicht, aber man könnte mutmaßen. Und wenn das noch nicht genug wäre, jetzt hat er 2 Frauen, die eine hatte er mehr lieb als die andere. Müsst ihr euch mal vorstellen, was das für ein Zickenkrieg gewesen haben müsste. Also auch ein Eifersuchtskrieg. Jakob, die haben sich wirklich auch gedacht so, ah ja, wenn ich jetzt Kinder habe, dann wird er sich mir, mich mehr beachten. Und dann war es so, dass die Rahel nicht schwanger werden konnte, die er so lieb hatte. Die Lea hatte schon viele Kinder bekommen. Die Rahel, die hat gesagt, ich kann nicht schwanger werden, aber nimm doch bitte meine Dienerin, meine Magd, zur Nebenfrau und krieg für mich, mach das dann so, dass das quasi dann meine Kinder sind. Also es war wohl früher irgendwie so, dass wenn dann die Dienerin, dann war es auch irgendwie die, ganz genau weiß ich es nicht, habe leider da jetzt nicht genau nochmal nachgeguckt. Aber auf jeden Fall hatte er dann letztlich 2 Nebenfrauen, einmal von der Rahel und später auch noch von der Lea genommen, um Kinder zu bekommen, damit sich die beiden Frauen gegenseitig übertrumpfen können, um auch nach der Liebe des Mannes zu wetteifern. Und jetzt stellt euch mal in die Situation, bist du so mittendrin und dann hast du links und rechts jemanden, die sich gegenseitig übertrumpfen. Du bist da mitten dabei und kannst nichts machen, lässt es sogar noch zu, weil du da vielleicht selbst mit der Situation überfordert bist. Also ich will gar nicht wissen, wie Jakob sich gefühlt hat. Erahnen kann ich es, aber wünschen würde ich es mir nicht. Und das machte er dann weitere 7 Jahre mit. Das heißt, er war schon 14 Jahre bei Laban im fremden Ort. Mittlerweile auch schon seine Heimat irgendwie. Aber als dann Jakob nach 14 Jahren zu Laban kam und sagte, ey, hier, ich möchte jetzt auch für meine Familie sorgen, hat Laban gesagt, ja, das ist okay, aber es wäre cool, wenn du noch für mich arbeitest. Ich sage es jetzt mal in meinen Worten. Du bestimmst den Lohn. Und dann hat Jakob gesagt, okay, machen wir so, abgemacht. Ich krieg die Schafe und die Ziegen von dir, die gefleckt oder gestreift sind. Und die zum Beispiel die Schafe, die komplett weiß sind, die kriegst du. Und die Ziegen, die keine Streifen haben und so weiter. Und das war dann auch für den Laban okay. Und so konnte er dann auch für seine Familie sorgen. Und hier hat aber auch der Jakob so ein bisschen getrickst. Er hat dann auch so ein bisschen dafür gesorgt, dass, er hat irgendwie einen Trick gehabt, wie er dafür sorgen kann, dass gesprenkelte oder gestreifte Tiere gebären, und hat dann gedacht so, ach, den starken Schafen, den starken Ziegen, denen gebe ich das Essen, dann werden die gesprenkelten gestreift und den schwachen, den mache ich es nicht und die kriegt dann der Laban. Also war auch schon ein bisschen selbstsüchtig. Und Gegenzug hat aber auch, vielleicht hat es der Laban gemerkt, auch ständig seine Abmachung geändert. Und nö, jetzt kriegst du nur die Gestreiften, wenn deine Gestreifte geboren wurden. Ah, nee, jetzt kriegst du nur die Gesprenkelten. Also das heißt, war auch so ein ständiges Hin- und Her-Betrügen. Und letztlich, nach 20 Jahren, wo er dann bei der neuen Familie war, mit seiner neuen Familie, sind dann auch Laban und seine Söhne ihm gar nicht mehr so gut gesinnt gewesen. Die waren ihm dann auch eher feindlich gesonnen. Und da lief es dann auch nicht so ganz toll, obwohl er Reichtum hatte, obwohl er dann viele Herden hatte irgendwann und auch eine große Familie. Aber in diesem ganzen Chaos hat Gott trotzdem Jakob geholfen, dass seine Herde und sein Reichtum groß wurden. Und trotz aller Fehlentscheidungen und eigensinniger Wege hat Gott so viel für Jakob getan und seine Versprechen immer gehalten. Während andere sie ihn im Stich ließen und ihn hintergingen, stand Gott Jakob immer treu zur Seite. Er hielt seine Versprechen, welches er Jakob bei seiner Flucht zu Laban gab. 1. Mose 28, Vers 15. Und siehe, ich bin mit dir, und ich will dich behüten überall, wo du hinziehst, und dich wieder in dieses Land bringen. Denn ich will dich nicht verlassen, bis ich vollbracht habe, was ich dir zugesagt habe. Und ich habe ja bereits gesagt, dass ich mich gefragt habe, warum Gott ihm überhaupt die Zusage gegeben hatte, nachdem er das Ganze da abgezogen hatte. Und wieso er versprach, bei Jakob zu sein, obwohl er sich so sehr versündigt hatte. Wieso schien es so, als würde Gott das sogar gutheißen? Was ich auf jeden Fall aus dieser Geschichte rauslese, ist, dass Gott Jakobs Handeln ganz und gar nicht gut hieß. Er hatte die Dinge zwar nicht verhindert, die Jakob getan hat, aber er hat ebenso die Konsequenzen nicht verhindert. Jakob musste einen 20 Jahre langen, teilweise schmerzhaften Umweg gehen, der ihn erspart geblieben wäre, wenn er sich von Anfang an Gott zugewendet hätte. Denn Gottes Plan war es sowieso, dass Jakob die Familie anführen soll. Denn das hatte er Rebekka, seiner Mutter, zugesagt, als die beiden sogar noch in ihrem Bauch waren. Das heißt, Gott hatte eine Planung mit Jakob und gab ihm Zusagen, damit Jakob ihn auch als seinen Gott anerkennt, so wie sein Vater Isaac und Großvater Abraham. Jakob hatte nichts dafür getan und dennoch war Gott ihm treu. Aber wieso? Ich glaube, es war bedingungslose Liebe. Denn wir alle tun Sachen, die wir vielleicht jetzt lieber eher mal nicht getan hätten, auch wenn es nur Kleinigkeiten sind. Aber es verändert nichts daran, was Gott über uns denkt. Und er hat einen Plan für uns und auch wenn wir Umwege gehen müssen, den geht er trotzdem. Und nach so vielen Jahren erkennt Jakob sogar, das heißt aufgrund, dass er ihm geholfen hat in der Zeit, in der er weg war, aufgrund, dass er den Segen bekommen hatte, hat Jakob sogar erkannt, dass er es gar nicht verdient hatte, so einen Segen zu erfahren und hat sogar auch gesagt, du bist mein Gott. Und vielleicht hat er es auch mittlerweile bereut, sich zugestanden, dass die Taten ganz und gar nicht toll waren. Denn in 1. Mose 32, 10 und 11 sagte er, du Gott meines Vaters Abraham und Gott meines Vaters Isaac, Herr, der zu mir gesagt hat, kehre wieder in dein Land und zu deiner Verwandtschaft zurück, ich will dir wohltun. Ich bin zu gering für alle Gnade und Treue, die du an deinem Knecht bewiesen hast. Denn ich hatte nur einen Stab, als ich über diesen Jordan ging, und nun bin ich zu zwei Heerlagern geworden. Ich möchte nochmal zurück zu uns und unseren Entscheidungen kommen. Die meisten von uns haben entschieden, Gott unser Leben zu geben, also von denen, die ich weiß, die ich kenne. Wir haben erkannt und bekannt, dass wir ihn brauchen und er uns errettet hat. Und all das war möglich, weil Jesus für uns am Kreuz gestorben ist. Doch auch nachdem wir uns für Gott entschieden haben, müssen wir uns jeden Tag neu entscheiden. Denn wir werden in Galater auch aufgefordert, um Geist zu wandeln, um den Begierden des Fleisches, also der menschlichen Natur, widerstehen zu können. Galater 5, Vers 16 bis 17. Ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Und diese widerstreben einander, so dass ihr nicht das tut, was ihr wollt. Was passiert, wenn wir versagen und unserem Fleisch nachgeben? Was, wenn wir wie Jakob Entscheidungen treffen, die schwerwiegende Konsequenzen mit sich bringen? Entscheidungen, die zu uns zu Fall bringen, für die wir uns so sehr schämen, dass es uns schwerfällt, uns Gott zuzuwenden? Also, ich hab's erlebt. Und das leider nicht nur einmal. So oft glaubte ich zu wissen, was ich brauche, aber stützte mich nicht auf Gott, sondern gegen eigene Wege, die mich von Gott entfremdeten. Die Scham war dann so groß, dass ich mich nicht traute, vor Gottes Angesicht zu treten. Und meinen Schmerz machte ich damit mir ganz selbst alleine aus. Aber Gott rief mich, komm zurück zu mir, so wie auch Gott Jakob rief. Komm zurück in dein Land. Doch ich traute mich nicht, beladen voller Schuld und Scham wieder zu ihm zu kommen. Ich glaubte ab und zu auch daran, es irgendwie erstmal wieder gut zu machen, um wieder würdig zu sein, zu Gott zurückzukommen oder auch sein Kind zu sein. Und ich habe mir ein Lied mitgebracht, welches dies sehr gut verdeutlicht. Trotz meines mir selbst zugefügten Leides höre ich Gottes Rufen, das ungefähr, also das, was am Ende war, dass ich einfach kommen darf und wir ab jetzt wieder den Weg zu zweit gehen werden. Egal was war. Gott war immer da und das gilt auch für jeden hier für uns. Egal was war, egal was wir verbockt haben, Gott steht in der Tür und sagt, komm doch rein. Auch die Geschichte mit Jakob geht noch weiter. Denn Jakob erwartet die Begegnung mit dem Bruder Esau. Ihm hat er nämlich ja auch, wie wir schon mitbekommen haben, das Erstgeburtrecht und die Segenslinie entzogen. Und nun fürchtet Jakob zu Recht, dass Esau wie ihm wie vor 20 Jahren feindlich gesonnen ist. Und als Jakob dann erfuhr, dass Esau ihm sogar mit 400 Mann noch entgegenkommt, bekam er große Angst. Er glaubte, er müsse seinen Bruder mit ganz vielen Geschenken besänftigen, also das irgendwie wieder gut machen, so wie wir es vielleicht auch manchmal kennen, dass wir bei Gott irgendwie irgendwas gut machen müssen. Er glaubte, er müsse seinen Bruder besänftigen, um nicht umgebracht zu werden. Und obwohl Gott schon die Zusage gemacht hat, dass er doch bei ihm sein wird, hat Jakob das erstmal gar nicht mehr gesehen. Die Angst war so groß, dass er die Zusage komplett vergessen hatte. Und hat sogar nach 20 Jahren, nachdem Gott ihm bewiesen hat, dass er immer da sein wird, trotzdem daran gezweifelt, dass er auch jetzt da sein wird. Und auf dem Weg begegnet Jakob Gott diesmal nicht nur im Traum, sondern auch von Angesicht zu Angesicht. Also auf dem Weg in der Angst zu seinem Bruder Esau trifft Gott ihn diesmal nicht nur im Traum, sondern direkt. Vorher war es ja immer im Traum. Und kurz darauf nannte Jakob auch den Ort Peniel, was auch das Angesicht Gottes bedeutet. Denn er sprach, ich habe Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und meine Seele ist gerettet worden. Oder in anderen Übersetzungen heißt es auch, mein Herz ist geheilt. Oder meine Seele ist geheilt. Das war übrigens 1. Mose 32, 20. Und nach dieser Begegnung trifft auch Jakob auf Esau und es läuft alles ganz anders als erwartet. Die beiden sehen sich und man kann sich das so vorstellen, Esau, freudestrahlend, kommt auf ihn zu, vielleicht die Arme weit offen und nimmt ihn einfach in den Arm. Vor 20 Jahren wollte er ihn noch töten, plötzlich nimmt er ihn in den Arm. Die haben nie Kontakt miteinander gehabt, die haben sich nie ausgesprochen. Das war wahrscheinlich eine positive Überwältigung. Ja, und dann liegen sich den beiden in den Arm und die weinen erstmal. Was ich mir vorstelle, in diesem Moment müssten 20 Jahre Last von beiden abgefallen sein. Sie mussten nicht sprechen. Sie haben sich einfach nur in den Arm gelegen und geweint. 20 Jahre Schmerz, die fallen gelassen wurden und ich denke, das muss krasse Bruderliebe gewesen sein. Ja, dazu komme ich auch gleich noch, ja. So eine krasse Bruderliebe wie Gott uns Kinder liebt. Esau nennt Jakob Bruder. Und auch wenn es in der Bibel so nicht steht, aber Esau hat ihn scheinbar schon längst vergeben. Wir wissen nicht, was, wir sehen die Geschichte von Jakob, was passiert ist, aber wir sehen nichts von Esau, was passiert ist. Aber in den 20 Jahren muss auch Gott wohl mit ihm seinen Weg gegangen sein, obwohl die Segenslinie irgendwie jetzt von der Vater irgendwie anders war. Trotzdem hatte Esau wohl seinen eigenen Segen und seine eigene Familie. Er hat ja auch sogar noch, hat ja Esau auch noch seinen Vater gebeten, auch irgendwie noch Segen zu bekommen. Und gut, Gottes Segen ist ja auf jeden Fall, Gott kann ja auch nochmal anders entscheiden, wie er segnet. Aber jedenfalls muss Gott auch seinen eigenen Weg mit Esau gegangen sein und sein Herz geheilt haben. Und der mögliche schmerzhafte Verlust seines Bruders war vielleicht auch eine Möglichkeit, was dazu geführt haben könnte, dass Esaus Zorn besiegt wurde. Aber die Geschichte zeigt vor allem, wie Gott auch im Hintergrund wirkt. Wir stehen vor einem Riesenberg und denken, was soll ich machen? Das ist unmöglich, das jetzt zu bewältigen. Haben vielleicht Vorstellungen, wie ich es irgendwie aus dieser Situation rauskommen kann. Verlieren komplett den Fokus. Vielleicht fragen wir Gott um Hilfe, haben eine Vorstellung, wie er vielleicht hilft. Aber was wir vielleicht oft gar nicht wissen, Gott hat schon längst gehandelt. Gott hat schon alles irgendwie die Wege geebnet, dass wir es nicht mal sehen. Und die Geschichte hatte letztlich ein Happy End. Und Gott möchte unsere Geschichte auch glücklich enden lassen. Und auch wenn er mit uns Umwege gehen muss, Gott wird uns immer treu sein und uns nicht verlassen. Er liebt uns bedingungslos. Ist natürlich kein Freifahrtschein, denn ich denke, wir wollen alle keine 20 Jahre voller Konsequenzen Umweg haben. Doch was Gott sagen möchte, ich sehe dich und ich weiß, was du wirklich brauchst. Viel besser, als du es weißt. Denn ich habe dich liebevoll geschaffen. Ich habe sogar die Haare auf deinem Kopf gezählt. Und es ist auch okay, wenn du Fehler machst. Meine Arme sind immer weit offen und du kannst jederzeit zu mir kommen. Paulus hat geschrieben, dass wir im Geist wandeln sollen, damit es leichter fällt, das zu tun, was wir tun wollen, also Gottes Willen. Was heißt das? Unsere Entscheidung mit Gott zu treffen und nicht alleine. Wenn wir vor einer Entscheidung stehen, mal unsere Augen zu schließen, in die Ruhe zu kommen und einfach mal hören, was sagt Gott dazu. Auch in der Bibel zu lesen und da vielleicht seine Antworten zu finden. Also unsere Entscheidung mit Gott abzusprechen. Also, wenn ich nicht weiß, ob ich Pommes mit Mayo und Ketchup will haben, ist nicht so schlimm, einfach meinen Schöpfer und Erretter fragen. Amen.